Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem heutigen Sonntag. Schön, dass wir uns wieder versammeln dürfen, um Gemeinschaft zu haben als Kinder Gottes, um zu hören auf das Wort Gottes. Und wir setzen fort in der Apostelgeschichte und wir sind bereits in Kapitel 13 angelangt mit der Überschrift: Die erste Missionsreise beginnt. Ich gehe davon aus, ihr habt alle dieses Kapitel 13 gelesen, oder? Wer hat es nicht gelesen? Nur eine, das akzeptieren wir. Schön, dass ihr es gelesen habt, weil ich kann natürlich nicht alles lesen. Ich möchte nur auf das eine oder andere eingehen. Vielleicht ist ganz interessant zu wissen, dass wir uns jetzt zeitlich ungefähr in der Mitte der 40er Jahre nach Christus befinden, also gut 10 bis 15 Jahre nach dem Tod Jesu Christi, beginnt nun diese erste Missionsreise. Und das Letzte, was wir gelesen hatten, war, dass Barnabas und Paulus in Jerusalem waren. Sie haben dort eine Hilfsgabe überliefert und nun sind sie wieder zurück in Antiochien und ich möchte uns den Text jetzt vorlesen, die ersten Verse aus diesem Kapitel. Ihr könnt gerne mitlesen. Beginnen 12, Vers 25. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem vier Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener, sozusagen mit sich, der war mit ihnen unterwegs. Also, wir haben im ersten Vers gesehen, dass sie diesen Johannes Markus aus Jerusalem mitgenommen hatten. Und dieser Johannes Markus war der Sohn einer Frau mit Namen Maria. Und in dem Haus dieser Maria, da hatten sich die Christen versammelt, um zu beten für die Freilassung des Petrus. Und das ist einmal mehr ein schönes Beispiel, ein schönes Zeugnis für eine Frau, die im Leben eines wichtigen Mannes ganz tiefe Spuren hinterlassen hat. Diese Maria, Mutter des Johannes Markus, hat wichtige Spuren im Leben ihres Sohnes hinterlassen und wir sind ihr dankbar, weil wir heute noch im Markus-Evangelium lesen können und dankbar sind für das, was Gott durch diesen Mann gemacht hat. Das war mein Beitrag für den heutigen Muttertag. Ja, es ist wichtig, dass wir sehen, das ist Alltag in der Heiligen Schrift, dass Mütter, die ihre Kinder prägen, und wir sind dankbar für jede Mutter, die das tut. Und zum Schluss sehen wir, dass sie ihn auch dann, diesen Johannes Markus, haben sie auch mitgenommen auf die erste Missionsreise, das haben wir jetzt hier gelesen. Und ich habe letztes Mal, bin ich darauf eingegangen, auf diese Spannungen, die dann dadurch auch zustande gekommen sind. Nun, in Antiochien, und ich schaue mir mal ganz kurz an, wo das alles liegt. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir sehen, wo diese Orte sind. Also wir haben hier Jerusalem, hier unten, das spielt jetzt aktuell keine so große Rolle mehr. Die Leute sind zurückgekehrt, sind heraufgewandert nach Antiochien. Dort ist nun diese Aussendung zur ersten Missionsreise, und es war wirklich sehr spannend zu lesen, der Heilige Geist hat gesprochen und hat Barnabas und Saulus, der dann Paulus genannt wird, zu dieser ersten Missionsreise ausgesandt. Was denkt ihr euch, wenn ihr das lest? Ich sage, ich würde mich freuen, wenn der Heilige Geist in meinem Leben öfters deutlicher sprechen würde. Und von daher finde ich es wirklich spannend, diese Situation, dass der Heilige Geist zu ihnen gesprochen hat. Und wir werden uns dann am Ende der Predigt noch ein bisschen damit auseinandersetzen, wie wir das heute erfahren und erleben können. Denn davon bin ich überzeugt, dass wir das auch heute erfahren und erleben können. Nun reisen sie also nach Zypern, auf die Insel Zypern. Und wenn wir uns erinnern können an Kapitel 4, dann wissen wir, dass das die Heimat des Barnabas war. Er stammt von dort, und daher ist es irgendwie naheliegend, dass sie zuerst dorthin gehen und das Evangelium verkündigen. Auffällig ist jedoch, dass sie zuerst in die Synagogen der Juden gehen. Ich habe einleitend gesagt, nun beginnt die erste Missionsreise. Der Heidenapostel Paulus zieht aus, um das Evangelium zu verkündigen, und nun sehen wir, er geht zuerst in die Synagogen. Und auch darauf bin ich schon in der Einleitungspredigt eingegangen, dass das ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Methode war, dass schnell Leute zum Glauben kamen und in der ganzen damaligen Welt in kurzer Zeit das Evangelium ausgebreitet werden konnte. Das ist wirklich sehr spannend zu sehen. Und es ist auch interessant, wenn wir sehen, bei der Berufung des Paulus, da heißt es, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen zu tragen, vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels. Paulus war es immer ein ganz großes Anliegen, dass die Juden, seine jüdischen Brüder, das Evangelium hören durften. Und er sagt dann am Ende dieses Kapitels, wo es dann zu einem Streit kommt zwischen den Juden in der Synagoge und ihm, sagte er, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch stößt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Also die Reihenfolge ist klar. Den Juden zuerst, dann auch den Griechen, und die Griechen stehen in diesem Vers aus dem Römerbrief, stehen stellvertretend für die Heiden. Den Juden zuerst und dann auch den Heiden. Das ist die Reihenfolge in der Verkündigung des Evangeliums zur Zeit der Aposteln. In Zypern begegnen ihnen Widerstände, wie ist es anders zu erwarten, wir erleben immer Widerstände in dieser Apostelgeschichte, und diesmal in Form, in der Person eines Magiers, eines Zauberers, interessanterweise eines Juden, der Bar-Jesus heißt, Sohn des Jesus, ein interessanter Name. Ich weiß nicht, wo er den hergenommen hat. Jesus war sicher kein außergewöhnlicher Name zur Zeit Jesu, aber trotzdem spannend. Und dieser Magier versucht, einen römischen Prokonsul vom Glauben abzuhalten, aber es gelingt ihm nicht. Und dieser römische Prokonsul kommt zum Glauben. Und das ist auch deswegen interessant, weil oft gesagt wird, ja, das Evangelium, das war eine Botschaft für die armen Menschen, für die benachteiligten Menschen und so weiter. Nein, das stimmt nicht. Es war eine Botschaft für alle Menschen. Und auch ein Prokonsul kommt zum Glauben. Und auch, wie wir gesehen haben, ein Mann namens Manaen, der mit dem Vierfürsten Herodes auferzogen war, also eine hochgestellte Persönlichkeit. Auch er kam zum Glauben und auch er diente in dieser Gemeinde in Antiochien. Und nachdem sie die ganze Insel durchzogen hatten, geht es nun hoch wieder ans Festland. Das ist die Region der heutigen Türkei. Und dort wird uns berichtet, dass nun dieser Johannes Markus sich absondert. Wir können auch sagen, er ließ sie im Stich und reiste zurück nach Jerusalem, was dann zu diesem Streit führt, über den ich bei der letzten Predigt etwas gesagt habe. Vielleicht nur interessant an dieser Situation, dieser Johannes Markus war nicht vom Heiligen Geist ausgesandt. Barnabas und Paulus war vom Heiligen Geist ausgesandt. Dieser Johannes Markus war nicht vom Heiligen Geist ausgesandt, sondern sie haben ihn einfach mitgenommen. Jetzt will ich nicht behaupten, dass das falsch war per se. Das kann ich gar nicht beurteilen. Es ist eine reine Beobachtung und eines ist klar. Es ist wichtig für den Dienst im Reich Gottes, dass die Auswahl sorgsam getroffen wird. Und das ist vielleicht eine Lektion, die wir hier lernen können. Die nächste Station ist dann Antiochien in Pisidien. Das ist also ein anderes Antiochien als das Antiochien, das wir hier kennengelernt haben. Das ist in Syrien, das ist in Pisidien. Das ist die Region von Galatien, wo Paulus dann später, nicht viel später, nur einige Jahre später, seinen Galaterbrief schreibt. Und der Galaterbrief ist einer der, ist wahrscheinlich der erste Paulusbrief, der uns erhalten geblieben ist. Und es ist kein Wunder, das war die erste Region, die er evangelisiert hat, sozusagen. Und auch dort geht Paulus sofort mit Barnabas in die Synagoge und predigt dort das Evangelium. Und in diesem Kapitel 13 können wir diese Predigt nachlesen. Wie gesagt, das mache ich heute nicht, es würde zu lange gehen. Aber diese Predigt ähnelt der Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 2, der ja auch zu Juden predigt, und der Predigt des Stephanus in Kapitel 7, die ja auch an Juden gerichtet ist. Und für die nächste Predigt in 2 Wochen ist dann Kapitel 14 unser Predigttext. Und dort sehen wir, wie Paulus zu Nichtjuden predigt. Da ist ein Unterschied. Und da können wir was lernen daraus. Damit werden wir uns nächstes Mal beschäftigen. Jetzt in dieser Predigt zu den Juden ist es ganz klar, er beginnt mit dem ersten Buch Mose bei den Erzvätern. Er bespricht dann über die Ansiedelung Israels in Ägypten, die Vermehrung dort, dann die Wüstenwanderung, die Eroberung des Landes Kanaans, die ersten Könige, Saul war der erste König, und dann kommt er zu David und von David springt Paulus zu Jesus. Das ist seine Logik. Denn aus David kommt der verheißene Messias. Jesus Christus stammt aus der Familie Davids. Und das ist sein Schwerpunkt. Er predigt dann den zweiten Teil, die zweite Hälfte der Predigt über Jesus. Er predigt darüber, dass er ermordet worden ist von der Führungsschicht in Jerusalem. Er predigt aber, dass er von den Toten auferstanden ist. Das war dieser Psalm 16, den wir in der Lesung gehört haben, dass Gott nicht zulassen wird, dass er die Verwesung sieht. Und da sagt dann der Paulus, liebe Leute, ihr wisst, der David ist verwest, aber Jesus eben nicht. Und dieser Psalm 16 spricht bereits von der Auferstehung Jesu. Und das ist ein ganz wichtiges Thema für Paulus, dass Jesus auferstanden ist. Er spricht von der Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums, auch heute die Kernbotschaft Glaube an Jesus Christus und du wirst errettet werden. Dir werden deine Sünden vergeben werden. Du wirst gerechtfertigt werden vor Gott. Ein Thema, das Paulus beschäftigt, über das er dann im Galaterbrief spricht, im Römerbrief spricht. Die Frage, wie kann ein Mensch gerecht werden vor Gott? Wenn wir herfahren zum Gottesdienst, dann können wir uns immer diese Sendung Perspektive anhören. In SRF 2 gibt es immer irgendein religiöses Thema. Heute war das Thema Zweifel. Und bei Zweifel kommt dann die sogenannte Theodizee-Frage auf. Das bedeutet, wie kann Gott sich rechtfertigen angesichts des Leids in der Welt? Also wir Menschen setzen Gott auf den Richter, also nicht auf den Richterstuhl, sondern auf die Anklagebank. Theodizee, Gott muss sich rechtfertigen. Eigentlich ein Wahnsinn, oder? Paulus sagt umgekehrt, die Frage ist nicht, wie kann Gott sich rechtfertigen, sondern wie können wir uns rechtfertigen vor Gott, wenn wir vor Gott treten? Wie können wir unser Leben rechtfertigen vor Gott? Und da sagt Paulus, das geht nur durch den Glauben an Jesus Christus, werden wir gerecht gesprochen vor Gott. Und diese Botschaft, die war so aufwühlend, dass die ganze Stadt in Bewegung kommt. Am nächsten Sabbat dann war fast die ganze Stadt in der Synagoge. Ich weiß nicht, wie die da reingepasst haben, aber irgendwie wird das schon funktioniert haben. Und das erregt nun die Eifersucht der Juden. Sie sagen sich, Samstag für Samstag, Sabbat für Sabbat halten wir unsere Versammlungen auf und die Teilnehmerzahl ist überschaubar und jetzt kommt dieser Paulus und bumm, die Bude ist voll. Sie sind eifersüchtig. Und das ist ein Muster, das sich wiederholt. Das haben wir schon in Jerusalem gesehen, dass sie eifersüchtig waren auf die Apostel. Wir sehen es später, dass sie eifersüchtig sind auf die Apostel, die das Evangelium predigen. Und Paulus geht dann im Römerbrief sogar darauf ein. Er sagt, durch Israels Fall, sagt er, wurde das Heil, die Rettung den Heiden zuteil, um sie, die Juden, Israel, zur Eifersucht zu reizen. Dann sagt er später, dass es sein Dienst ist, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Also das ist, hat auch ein System. Er will sie herausfordern, dass sie nachdenken über ihren Glauben und dass sie letztlich zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und wir haben dann schon gehört, dass Paulus dann sagt, euch zuerst musste das Evangelium verkündigt werden, aber nun wenden wir uns an die Heiden, wie auch im Buch Jesaja geschrieben steht, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt. Also auch bereits im Alten Testament ist das eine klare Botschaft. Und nun geschieht etwas anderes, wirklich Tragisches, nämlich die Juden vertreiben Paulus und Barnabas mit Hilfe der Heiden, mit Hilfe der führenden Leute in Antiochien. Das heißt, da war es ihnen nicht so schade, zu den Heiden zu gehen, wenn sie die Apostel vertreiben konnten. Und das finde ich sehr, sehr tragisch. Aber das steht in der Hand Gottes. Wir sind dankbar, dass wir uns da nicht echauffieren müssen. Das dürfen wir Gott überlassen, wie er damit umgeht. Und nun wollen wir noch einmal zurückkommen zu dieser Frage, ausgesandt vom Heiligen Geist. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr eindrucksvoll, denn diese Aussendung durch den Heiligen Geist ist sehr wichtig. Ich meine, die Apostel sind in schwierigsten Situationen gewesen. Wenn du da nicht weißt, dass du vom Heiligen Geist ausgesandt bist, kannst du verzweifeln. Das ist ja auch eine Situation, die wir heutzutage immer wieder erleben. Also angeblich überleben nur 50% der Pastoren ihren Pastorendienst im Sinne, dass sie bis zum Ende ihres Lebens darin ausharren. 50%, das ist nicht viel. Und von daher ist es wirklich wichtig, dass man sich sicher ist, ja, Gott will mich in diesem Dienst haben, auch wenn Schwierigkeiten auf mich kommen. Und die kommen, da können wir uns sicher sein. Ich möchte jetzt ein paar Punkte aufführen, wie es nicht geschehen ist, wie diese Aussendung nicht geschehen ist. Und ich muss mich im Vorfeld bereits bei euch entschuldigen. Ich werde jetzt ein bisschen provokant. Ich überzeichne gewisse Dinge, aber ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich das tue. Ihr werdet es gleich sehen. Also, es ist nicht, diese Aussendung ist nicht geschehen, indem man Aufrufe in der Gemeinde gemacht hat. Wer will die erste Missionsreise starten? Vielleicht sogar noch mit dem Zuckerchen Abenteuer erleben zu dürfen, Abenteuer für Gott. Und wenn ich das sage, Geschwister, dann möchte ich darauf hinweisen, dass wirklich mit solchen Slogans geworben wird im Reich Gottes. Jetzt nicht unbedingt für die Mission, aber in anderen Zusammenhang. Also das Zückerchen des Abenteuers. Wer will? Nein, so ist es natürlich nicht. Auch nicht, indem sich diese Leute beraten haben und sich überlegt haben, ja, wen können wir schicken? Und ich habe hier in Klammer geschrieben, Beratungen alleine, denn Beratungen sind wichtig im Reich Gottes, aber die Beratungen waren es nicht, die Paulus und Barnabas ausgesandt haben, wobei ich mir sicher bin, dass diese Leute zusammengekommen sind. Wir haben ja diese Namen genannt, das waren fähige Leute, Propheten und Lehrer. Ich bin überzeugt, Sie sind zusammengekommen, haben sich Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen. Aber das war nicht das entscheidende Element. Es gab auch keine Abstimmung. Es war auch keine Gemeindeversammlung, in der man abgestimmt hätte und mit einem demokratischen Mehrheitsentschluss dann diese Leute ausgesandt hätte. Es gab auch keine Missionsgesellschaft, die eine Ausschreibung gemacht hätte und dann entsprechend in den Personalabteilungen, sei es der Missionsgesellschaft oder sei es in der Kirche in Antiochien, dann die Wahl auf Paulus und Barnabas gefallen ist. Also ihr seht, ich überzeichne, damit wir das, was in unseren Reihen vielfach Realität ist, kritisch hinterfragen. Es ist ja nicht alles falsch. Aber wir müssen immer wieder bereit sein, kritisch zu hinterfragen. Und nun noch ein letztes kritisches. Es ist auch nicht durch hörendes Gebet geschehen. Ich habe mit Sergej kurz vorher gesprochen. Er musste es für den Zettel übersetzen, für das Handout. Aber er sagt, er kennt das gar nicht. Also es dürfte in der Ukraine nicht bekannt sein, aber sehr wohl in der Schweiz. Ist es etwas sehr Aktuelles, dass man die Vorstellung hat, man trifft sich als Christen nicht mal unmittelbar zum Gebet, sondern man trifft sich, vielleicht bringt man die Frage vor Gott und dann verharrt man in der Stille und wartet auf die Eindrücke, die einem dabei kommen und tauscht dann über diese Eindrücke aus, und glaubt dann so, das Reden Gottes zu hören. Ich habe mich immer wieder damit auseinandergesetzt, weil ich immer wieder Christen begegne, die das praktizieren. Und ich frage mich immer, wo steht das in der Bibel? Ich finde es nicht. Und auch die Stelle, die wir heute gelesen haben, mit dieser, dass der Heilige Geist gesprochen hat zu ihnen, das war kein hörendes Gebet. Wenn Gott spricht, dann spricht er, das sage ich euch. Das ist unüberhörbar. Und Gott kann sprechen, wenn er das will. Und ich habe das durch Zeugnisse aus der islamischen Welt gehört, dass Gott zu Leuten in Träumen eindeutig gesprochen hat. Zum Beispiel, geh zum Haus sowieso, dort wird jemand sein, der dir eine Bibel gibt. Und dann geht er dorthin und es ist genau so, wie Gott es im Traum ihm gesagt hat. Also wenn Gott sprechen will, Geschwister, dann spricht er. Darauf dürfen wir, da dürfen wir sicher sein. Und ich werde jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie ich glaube, wie Gott heute spricht. Aber er kann auch durch Träume sprechen. Er kann auch durch Visionen sprechen, wenngleich das heute nicht das normale Medium ist. Also ich werde das dann kurz noch erläutern, warum. Wenn jemand das interessiert, ich habe einen Artikel dabei, den kann man lesen. Ich habe auch eine Internetseite angegeben, wo man sich ein bisschen damit beschäftigen kann. Aber unterm Strich möchte ich sagen, nein, ich glaube nicht, dass das der Weg für uns ist. Und nun zur Frage, wie schaut die Leitung des Heiligen Geistes heute aus? Und Geschwister, ich hoffe, ihr habt dasselbe Anliegen wie ich, dass wir in unserem Tun und Lassen vom Heiligen Geist geleitet werden. Und ich sehe vielfach wenig davon. Da spreche ich jetzt nicht uns als Gemeinde an. Das ist kein Rüffel für uns als Gemeinde, sondern wenn ich herumkomme, wenn ich mit anderen Pastoren spreche, wenn ich beobachte, was läuft, dann sehe ich oft wenig davon und ich sehne mich danach, dass es mehr geschieht, dass wir vom Heiligen Geist geleitet sind. Und das ist das Schönste, was es gibt, Geschwister, weil dann dürfen wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Gefahr ist sehr groß, dass wir sekundäre, zweitrangige Dinge zu erstrangigen machen. Und die zweitrangigen Dinge sind zum Beispiel, dass das Gemeindeprogramm funktioniert. Ich finde das nicht schlecht, wenn das Gemeindeprogramm funktioniert. Aber ich muss zu meiner Schande sagen, letzte Woche hat es nicht funktioniert, denn da sind die Geschwister zum Hauskreis zusammengekommen und ich war gar nicht da. Ich war in Hamburg an einer Konferenz und also es kann auch was schief gehen. Aber das Schöne war, ihr habt trotzdem eine schöne Gemeinschaft gehabt miteinander und darüber bin ich wirklich dankbar und freue mich darüber, dass der Heilige Geist auch in dieser Situation gewirkt hat. Also nichts gegen funktionierende Gemeindeprogramme, aber das ist nicht das Wichtigste. Es kann zum Beispiel mal sein, dass der Prediger gar nicht da ist. Also haben wir mal erlebt, der ist nicht aufgetaucht, der war irgendwo mit dem Auto, hat es irgendein Problem gegeben. Was geschieht dann? Was machen wir dann? Und das sind spannende Situationen, wo der Heilige Geist zu uns sprechen kann. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, aber da steht's ja, der Heilige Geist hat direkt gesprochen, so muss er auch heute direkt mit uns sprechen. Geschwister, das ist eine falsche Vorstellung von der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beschreibt eine Entwicklung, wie der Glaube, das israelitische Erbe von Jerusalem, vom Judentum zu den Heiden kommt. Eine Entwicklung, die geschieht. Und in dieser Entwicklung, das muss uns bewusst sein, zu dieser Zeit gab es noch kein Neues Testament. Keine einzige Schrift des Neuen Testaments lag damals vor. Das heißt, die Geschwister der damaligen Zeit waren viel mehr angewiesen auf prophetisches Reden und auf direktes Reden Gottes. Und dann später sehen wir, wie parallel zu der Apostelgeschichte die Lehrbriefe entstehen, zum Beispiel der Galaterbrief, auf den ich kurz erwähnt habe. Und da ist ja ein Schatz vorhanden für uns neutestamentliche Christen, über den die damaligen Christen mehr als dankbar gewesen wären, wenn sie nachsehen hätten können, wie ist das jetzt und wie passt das jetzt zusammen. Nun, Gebet und Dienst sind die ersten beiden Elemente, die wir gesehen haben, und die möchte ich eins zu eins für uns übernehmen. Dass wir im Gebet ausharren und dass wir dem Herrn dienen. Das ist eine gute Atmosphäre, dass Gott zu uns sprechen kann. Und ich bin froh, dass in unserer Gemeinde regelmäßig gebetet wird. Am Freitag gibt es eine Gebetszeit, am Sonntagmorgen gibt es eine Gebetszeit. Es gibt Gebetswochen und ich denke, bei konkret anstehenden Entscheidungen kann man das erweitern und intensivieren. Gebet, aber auch Dienst. Also nicht einfach passiv da sitzen und warten, bis irgendetwas geschieht, sondern wir sollen aktiv sein und in unserer Aktivität führt und leitet Gott uns. Dann das Wort Gottes, das habe ich jetzt schon angesprochen, aber ich möchte zwei Aspekte erwähnen. Das erste ist, dass wir uns persönlich vom Wort Gottes prägen lassen. Unser Denken und unser Handeln muss vom Wort Gottes geprägt werden. Also, ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, im 5. Buch Mose heißt es einmal, dass man das Wort wie eine Armbinde um den Arm binden soll und auf die Stirn, also zwischen die Augen geben soll, was ja heute noch wortwörtlich bei den Juden so gemacht wird, aber es geht um das Handeln und um das Denken. Das soll vom Wort Gottes geprägt werden, sodass unser Charakter verändert wird. Denn der Charakter ist eine Grundvoraussetzung in der Liste der Eigenschaften, zum Beispiel für Leiter. Ein biblischer Charakter, sich persönlich prägen lassen, ist eine Grundvoraussetzung, um im Reich Gottes dienen zu können. Und dann haben wir unzählige Prinzipien aus dem Wort Gottes, die wir dann anwenden können, zum Beispiel als Gemeindeleitung, wenn wir uns fragen, wie soll dieses oder jenes geschehen, dürfen wir auf Prinzipien zurückgreifen aus dem Wort Gottes und uns so führen und leiten lassen. Und dann Beratung. Ich habe vorhin die Beratung genannt, nicht alleine, denn Beratung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. In einer guten Beratung kommen verschiedene Sichtweisen zusammen. Und jeder von uns hat seinen Blick. Und wenn wir jetzt zusammenkommen, sagt jemand etwas und jemand, das ist interessant, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Und es kann einfließen in eine gute Entscheidung. Und so ist Beratung etwas sehr Wichtiges. Und dann gibt es die Führung des Herrn, die wir beobachten dürfen. Also ich für mich mache es so. Ich prüfe vor Gott, was dran ist. Spreche mit Leuten, spreche mit meiner Frau, betrachte das Wort Gottes, überlege, ob ich Prinzipien erkennen kann und dann sage ich, okay, und jetzt gehe ich. Jetzt gehe ich. Dann schaue ich, was geschieht. Entweder sagt Gott, nein, das war es nicht. Und genau das werden wir später sehen in Kapitel 16, dass die Apostel versuchen, wohin zu kommen und der Heilige Geist sagt, nein, das ist nicht schlecht. Und wenn ich an mein Leben zurückdenke, dann gab es oft ein Nein. Und ich bin Gott dankbar. Denn ein Nein ist eine klare Führung. Aber es gibt auch ein Ja. Es gibt auch positive Führungen. Es gibt auch Führungen, wo wir sehen, hier entsteht geistliche Frucht. Hier entsteht etwas, über das wir uns freuen dürfen. Und so sehe ich, Geschwister, dass das vier wichtige Elemente sind in der Frage, wie wir das Reden des Heiligen Geistes hören können. Entscheidend ist unsere innere Einstellung. Kann ich mit ganzem Herzen beten, dein Wille geschehe. Komme, was wolle, dein Wille geschehe. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wir beten und wir befehlen uns dem Herrn an. Wir ringen um eine gute Entscheidung. Geschwister, und das ist das Reden des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes ist inspiriert, vom Geist eingehaucht. Der Heilige Geist spricht durch sein Wort. Das ist nicht zweitrangig. Und so möchte ich uns ermutigen, Geschwister, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Amen.